Onkologie Olé. Don Harald serviert onkologische Tapas aus Barcelona.
Hola aus Barcelona. Hier ist wieder Harald Müller-Husmann vom Europäischen Krebskongress aus Barcelona. Und an meiner Seite habe ich auch meinen Lieblingsgynäkologen, Professor Michael Lux. Und wie war für dich bisher der Kongress hier in Barcelona?
Naja, einerseits waren es anstrengende Tage, muss man schon sagen. Und Barcelona ist schon was anderes als Madrid. Und die Wege sind recht weit und versuch hier mal ein Taxi zu bekommen. Allein der Weg zu dir habe ich eine Dreiviertelstunde auf ein Taxi gewartet. Aber das Wetter ist auf jeden Fall deutlich besser, sowohl als Madrid letztes Jahr mit den Stürmen des Jahrhunderts, als auch jetzt aktuell in Deutschland ist es, glaube ich, recht kalt und nass, oder?
Genau, da wollen wir gar nicht dran denken, dass wir nächstes Jahr der ESMO in Berlin stattfindet. Von daher freuen wir uns, hier im sonnigen Barcelona zu sein. Was gab es denn aus gyn-onkologischer Sicht aktuell Neues und wichtige Themen für dich hier?
Ich gebe zu, man muss ein bisschen suchen. Es wird reichen für einen schönen Post-ESMO-Vortrag, aber es ist nicht ganz so leicht wie vielleicht auf anderen Kongressen, dass sofort alles auf der Hand liegt. Man muss also sich die Daten im Einzelnen anschauen und die schönen Sachen herauspicken. Aber welches ich absolut klinisch relevant finde und auch für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen spannend, sind die Daten, die heute kamen, zum Thema endokriner Therapie in der adjuvanten Situation. Man hatte nochmal eine Analyse gemacht zur Persistenz und Adhärenz der endokrinen Therapie. Und da zeigte sich in dieser Analyse, dass wenn die Frauen eine Pause machen oder gar abbrechen, einen absoluten Nachteil haben, was das krankheitsfreie Überleben hat von 5%. Betrifft letztendlich jede 20. Patientin. Unterstreicht nochmal den Wert der endokrinen Therapie, das auch bis zum Ende durchzuziehen.
Genau, das ist sehr wichtig. Wir wissen, dass eine Dosisreduktion keinen Nachteil bietet, aber jetzt sozusagen erste Daten, dass wenn wir es unterbrechen oder pausieren, doch einen Nachteil für die Patienten bringt. Eine größere Frage ist letztlich schon, was machen wir bei den hormonrezeptorpositiven Mammakarzinomen nach endokriner Resistenz, also nach Progression nach CDK4/6? Gibt es da was Neues? Da gibt es ja relativ viele Therapieoptionen, aber ich habe da aktuell noch nichts auf dem ESMO so gehört.
Nee, da muss man sagen, aktuell, wir sind ja auch verwöhnt von den letzten Kongressen und den letzten Jahren, wo immer was Neues kam. Bisher haben wir da nichts gehört, aber wir können auf jeden Fall jetzt aktuell festhalten, nach CDK4/6, wir müssen testen, testen, testen. Eine Selbstverständlichkeit geworden, ESR1-Testung mit der Frage vom Elacestrant oder PIK3CA, PTEN-AKT-Testung mit der Frage, dass Capivasertib als AKT-Inhibitor jetzt zugelassen worden im Sommer. Und gute Nachrichten kamen letzte Woche, ab dem 1. Oktober auch verfügbar in Deutschland. Das heißt, wir können jetzt schon testen, um es dann zu initiieren. Aber dann sind wir wieder beim Bereich der Negativstudien. Man hatte auch das Capivasertib beim triple-negativen Karzinom getestet. Und da kamen gestern die Daten aus der Capitello 290er Studie mit der Frage, dass im Vergleich auch zu einer Monochemotherapie mit dem Paclitaxel verbessert ist das Outcome. Und da muss man ganz klar sagen, eine absolute negative Studie. Keine Verbesserung durch das Capivasertib beim triple-negativen Karzinom, sodass ich da es eigentlich vor allem beim endokrin hormonpositiven Karzinom einfach sehe und nicht beim triple-negativen.
Ja, das ist natürlich sehr auch interessant, dass hier mal auch mal wieder negative Studien, nicht so wie auf dem amerikanischen Krebskongress, wo die Highlights und nur die positiven Daten diskutiert werden, sondern auch Daten, die uns voranbringen, weil sie negativ sind. Und insbesondere das triple-negative Mammakarzinom ist eine Entität, die wir immer noch relativ schlecht therapieren können. Trotz des Therapiebausteins der Immuntherapie gibt es da etwas Neues.
Zu den Immuntherapien gibt es auch viele Neuigkeiten hier beim Kongress. Aber wie du schon sagtest, manches ist positiv, manches ist negativ. Da könnte man jetzt den Eindruck gewinnen, dass der Europäer pessimistischer ist als der Amerikaner, der immer so optimistisch ist. Der neigt ja auch dazu, you're welcome, how are you, immer gut drauf. Nein, der Europäer ist auch mal negativ und kann dann auch die Negativstudien berichten. Aber eine richtig schöne Positivstudie ist auf jeden Fall die Keynote 522. Da sind wir in der neoadjuvanten Situation des triple-negativen Karzinoms. Und bis jetzt hatten wir ja immer nur Daten zum ereignisfreien Überleben. Aber es geht um eine Immuntherapie. Und wir wissen alle, Immuntherapien können nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige Toxizitäten haben, auch irreversibel. Und wenn wir das unseren Patientinnen erklären, wollen wir ja auch schon darstellen, wie der Benefit ist. Und jetzt haben wir auch endlich Daten, dass das Gesamtüberleben hier in der adjuvanten heilbaren Situation verbessert ist. Und das absolute 5%. Wir retten also durch die Hinzunahme des Pembrolizumab beim triple-negativen Mammakarzinom jeder 20. Frau zusätzlich das Leben und verhindern nicht nur Rezidive, sondern jetzt geht's also wirklich um die Wurst.
Ja, der Therapiebaustein der Immunonkologie führt auch letztlich in der Gynonkologie immer mehr oder wird immer mehr eingesetzt. Ich merke das ja auch, wenn ich zusammen bei euch in der Tumorkonferenz sitze und gefragt werde bezüglich irgendwelche immun-related Nebenwirkungen, werde ich denn doch auch als allgemeiner Onkologe gefragt, ob das denn so sein könnte und was man machen könnte. Und das ist natürlich sehr interessant. Gibt es denn etwas beim HER2-neupositiven Mammakarzinom, was dich hier überrascht hat?
Wir haben auf die Destiny Breast 012 Studie gewartet. Worum geht's da nochmal? Das ist das Trastuzumab deruxtecan als ADC beim HER2-positiven Mammakarzinom und die 012 Studie hat sich vor allem fokussiert auch auf den Arm mit zerebralen Metastasen. Was wir festhalten können, ist ein wirklich sehr gutes progressionsfreies Überleben. Hirnmetastasen 17 Monate im Schnitt progressionsfrei. Ich kann mich nur an Zeiten erinnern, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Da hieß es, bei Hirnmetastasen HER2-positiv ohne Therapie 6 Wochen Überleben, mit Therapie 6 Monate. Und jetzt haben wir ein progressionsfreies Überleben von 17 Monaten. Ist die Studie jetzt eine Sensation? Da muss ich auch sagen, ja, wir haben ja schon in den letzten Jahren die gepoolte Analyse der Destiny Breast 01 bis 03 gesehen mit dem Kollektiv der Hirnmetastasen und wussten, dass es funktioniert. Dementsprechend ist es keine Sensation. Aber es gab trotzdem Diskussionen, obwohl es keine Sensation ist, weil die Referentin schon jetzt behauptet hat, dass die Sequenz absolut klar wäre mit der 012, dass wir das Trastuzumab deruxtecan auch immer einsetzen können als quasi All-Kammer-Therapie anstatt lokale Therapien wie OP oder Strahlentherapie und auch in der Sequenz vor Tucatinib. Da frage ich mich für beides, wo nimmt sie die Evidenz her? Die gibt es, soweit ich weiß zumindest, nicht.
Da war ich auch überrascht, dass sozusagen die Rednerin einfach das so als neuen Standard, als Practice Changing postuliert hat. Und wie du schon sagst, es gibt da eigentlich gar keine Daten für. Und dafür ist, finde ich, auch so ein Kongress da, dass man solche Daten auch kritisch hinterfragt. Oder letztlich, wenn ein Vortragender sich vorne hinstellt und das postuliert, dass es ein neuer Standard ist. Aber es gab ja auch letztlich aus dem Auditorium gleich Gegenfragen, die das so ein bisschen eingeschränkt haben und gefragt haben, wie das denn so ist.
Auf jeden Fall, wenn man eine kritische Stimme europäisch braucht, dann ist Frau Cardoso da. Die kennt man ja auch, die auch moderne Therapien auch ökonomisch und toxizitätsmäßig hinterfragt. Und sie war zuverlässig vor Ort und hat sofort Einwand erhoben, hat gesagt, kann man definitiv nicht sagen, dass das eine All-Kammer-Therapie bei der Diagnose von Hirnmetastasen ist. Also lokale Therapien haben auch ihren Stellenwert. Und was die ideale Sequenz ist, können wir lange nicht beantworten. Es sei denn, es macht mal jemand eine Studie. Erst Trastuzumab, genau, Tucatinib danach oder andersrum. Aber bis jetzt habe ich nichts von so einer Studie gesehen. Auch die Frage, wo die Motivation der Firmen vielleicht ist, diese durchzuführen. Ich denke, wir werden hier auf Real-World-Daten zurückgreifen müssen.
Heute war ja auch die Presidential, die erste Presidential Session. Da gab es auch eine gynäkologische Studie. Sag du einmal etwas dazu.
Ja, hier geht es natürlich um die Keynote 18 Studie. Auch nochmal ein Update dieser Studie mit Pembrolizumab als Checkpoint-Inhibitor beim Cervix-Karzinom. Und da zeigten jetzt auch die Langzeitdaten auch nochmal eine Bestätigung für das Pembrolizumab in der Therapie des fortgeschrittenen Cervixkarzinoms, weil wir hatten nicht nur ein progressionsfreies Überleben, das ich glaube 12% war es, sondern auch das Gesamtüberleben ist hier weiterhin signifikant verbessert. Ich meine 8%, das beträfe ja plus minus jede 10. Patientin, die mehr überlebt, wenn ich den Checkpoint-Inhibitor dazu nehme. Aber wichtig ist, es geht ums Cervixkarzinom.
Und eine andere große gynäkologische Tumorentität ist ja das Ovarialkarzinom. Wie sieht's denn da mit den Checkpoint-Inhibitoren aus? Gibt es da den Durchbruch oder können wir das Kapitel so langsam schließen?
Was heißt so langsam? Eigentlich war es aus meiner Sicht schon längst geschlossen, weil wir die letzten Jahre immer negative Studien hatten zu den Checkpoint-Inhibitoren beim Ovarialkarzinom. Aber heute kamen letztendlich auch nochmal eine weitere dazu, nämlich die Kombination Rucaparib mit dem Durvalumab, meine ich war es, ne? Durvalumab? Ja, Durvalumab. Auch nochmal eine Therapie als Maintenance nach einer platinhaltigen Therapie, die ATINA-Studie. Und hier zeigte sich durch die Hinzunahme des Checkpoint-Inhibitors keinerlei Vorteile im Vergleich zu dem PARP-Inhibitor alleine. Das heißt auch wieder eine Negativstudie beim Ovarialkarzinom mit einem Checkpoint-Inhibitor.
Ja, das waren so ein wenig die kleinen gynäkologischen Highlights vom Europäischen Krebskongress. Professor Lux hat ja schon gesagt, so richtig viel gab es nicht Neues, aber wir haben eine Kleinigkeit zusammengefasst. Ich freue mich schon wieder mit dir zum Heimatflughafen Paderborn zurückzufliegen und bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder bei mir warst.
Ja, immer gerne und mal gucken, was wir neben dem ESMO noch so in Barcelona erleben und vielleicht kriegen wir heute auch irgendwann noch mal ein kleines Bierchen.